Einen wunderschönen guten Morgen. Vielleicht wäre es gut, wenn wir zumindest ein Fenster auch kippen, dass wir ein bisschen Frischluft haben. Sonst verbraucht sich die Luft so schnell und dann wird das Zuhören so schwer. Denn wir brauchen viel Sauerstoff. An was erinnert ihr euch noch von der Predigt der letzten Woche? Normalerweise, wenn jetzt jemand vorne steht und ich sitze da und so eine Frage wird gestellt, dann fange ich an zu grübeln und denke mir, oh, ich glaube, das wusste ich Dienstag schon nicht mehr. Aber das ist diese Woche anders. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr euch noch vielleicht an die zentrale Bibelstelle erinnert oder an die Geschichten, die wir gehört haben. Und jede dieser Geschichten oder dieser Bilder führt uns ja zurück zu der zentralen Bibelstelle. Das hat mich diese Woche sehr ermutigt. Ich musste viel an das Keyboard denken. Also das so das elektrische Klavier und immer der gleiche Ton, das war wohl ein Fehlkauf. Oder an die Firma, wo wir nach 5 Jahren erwarten, dass die Firma auch mal ein bisschen Ertrag bringt. Oder unseren wunderschönen Baum, unser Bäumchen, die Pflanze hier, die doch auch so wunderbar gemacht ist. Sie hat Wurzeln. Einen kleinen Stamm, Äste, Blätter. Und begleitet hat mich durch die Woche auch diese Überlegung. Wo möchte ich hin? Was möchte Gott von mir und was erwartet Gott von mir? Und wir haben in der Bibelstunde letzte Woche in der Predigtnachbesprechung, da war dann auch die Frage, ja, wie geht es jetzt weiter? Also viele von uns haben sich sehr ermutigt gefühlt und angespornt durch die Predigt. Und die Frage ist, ja, wie geht es weiter? Was will Gott von mir? Was kann ich tun? Was soll ich tun? Und vieles kommt mir auch da in den Sinn. Wir sollen wachsen zur vollen Mannesreife, wie es im Epheser 4 heißt. Zur vollen Mannesreife, dass wir nicht mehr hin und her geworfen werden von jedem Wind der Lehre, wie es heißt. Oder wir sollen auch bereit sein, das Wort zu predigen zu gelegener und ungelegener Zeit. Oder wenn wir Zeit haben, Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubensgenossen. Ja, und ich musste mich selber auch wieder fragen, ja, wie sehr höre ich dann auf Gott? Und so möchte ich bei dem ersten Punkt heute einfach ein paar Fragen mit euch teilen, wo es um das Hören geht, um das Zuhören, Hören auf Gott. Und der zweite Punkt wird dann sein, bereit sein. Bereit sein. Und ich hoffe, das eine kann dann eben zum anderen führen. Denn wenn ich höre, oder genauer gesagt, wenn ich zuhöre, dann führt mich das dahin, bereit zu sein. Denn da ist ein großer Unterschied zwischen Hören und Zuhören. Also im Englischen ist es ja wie hear and listen. Ich denke, so kann man den Unterschied vielleicht deutlich machen. Ja, wie kann ich auf Gott hören? Da sind mir einige Fragen durch den Kopf gegangen. Also das ist nicht keineswegs abschließend, aber der erste Vers, der mir in den Sinn gekommen ist, aus Lukas 6, 46 und 47, wo ja Jesus dann auch die Frage stellt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr? Und tut nicht, was ich sage. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Also wer die Worte hört und sie tut. Und das drückt eigentlich schon ganz viel aus, denn wenn ich etwas höre, um es zu tun, dann habe ich auch zugehört und dann habe ich auch verstanden, worum es geht. Und dann die nächsten Verse ist ja das wundervolle Gleichnis von dem Haus, das wir bauen auf dem festen Fundament. Ganz, ganz großartig. Mir geht das manchmal so, wenn ich etwas ganz Ermutigendes höre, dann will ich losstürmen und es umsetzen. Ja. Und das ist manchmal auch zu schnell. Denn es ist wichtig, dass wir auch nachdenken, überlegen. Und das sollten wir nicht verachten. Denn das ist harte Arbeit, darüber nachzudenken, was man gehört hat. Ich bin oftmals sehr vorschnell in meinen Antworten. Das erlebe ich insbesondere. Kindererziehung ist ein Thema, was einen sehr lange begleitet und was sich andauernd verändert, weil die Kinder älter werden, so langsam erwachsen werden. Und dann muss man anders miteinander umgehen. Und dann muss ich eben auch lernen, anders zuzuhören. Und so musste ich schon öfter in letzter Zeit feststellen, ich muss noch mehr Fragen stellen, um zu verstehen. Und deswegen zuhören ist ganz wichtig. Und nicht nur hören, auf Durchzug stellen. Ich kann zum Beispiel eine Familienbesprechung anberaumen. Also alle an einen Tisch. Jetzt im Deutschen sagt man, jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Das heißt, jetzt müssen wir mal Klartext reden. Jetzt müssen wir mal die Regeln noch mal besprechen und sagen, was so erwartet wird oder so. Und dann ist eben ein Unterschied, ob du Kinder da sitzen hast, wo du genau merkst, da ist gerade auf Durchzug. Da sind beide Fenster der Ohren offen und das geht dann da rein und geht dann da raus. Aber das geht nicht irgendwie, das geht weder hier rein noch hier rein. Und dann hat das Ganze keinen Wert. Ja, manchmal liegt es dann an der Unreife der Kinder oder manchmal liegt es dann an dem Auftreten der Erwachsenen. Und das ist ein schwieriger Weg. Es ist sehr herausfordernd, so erlebe ich das. Und ich habe die wichtige Frage für mich dann auch, letztendlich wird mir klarer, dass ich mich frage, will ich eigentlich auch zuhören? Geht es nur darum, dass ich etwas sage und fertig? Oder will ich auch zuhören? Also was ist meine Absicht eigentlich? Was ist mein Ziel? Was ist eigentlich unser gemeinsames Interesse? Und wenn wir zum Beispiel dann als Familie beisammen sind, ist unser gemeinsames Interesse, wir wollen als Familie uns lieben, uns das geben, was wir brauchen und wir wollen Gott ehren. Und ich muss mir das vor Augen halten, mein Interesse, meine Kinder zu lieben, sie zum Wachstum anzuspornen, aber eben auch wirklich zuzuhören. Aber kommen wir jetzt wieder darauf zurück, wie wir oder ob wir auf Gott hören. Letzte Woche haben wir auch einen Vers gehört, 1. Korinther 1, Vers 10. 1. Korinther 1, Vers 10, wo Paulus an die Korinther schreibt und sie ermahnt und sagt, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltung unter euch sein, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Isaac hat das sehr gut dargestellt und erklärt auch, in welchem Geist kommen wir zusammen oder wenn wir als Familie zusammenkommen, in welchem Geist bin ich, in dem Geist, dass ich die Einheit anstrebe, dass ich das tun will, was gut ist für die Familie. Und so ist es eben auch, wenn wir zusammenkommen, dass wir an der Frucht sehen, in welchem Geist kommen wir eigentlich zusammen. Und bin ich mir bewusst, ich als Mensch habe so viele Anfechtung. Der Satan geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist so. Und meine menschlichen Ohren und ich gerade als Mann, und das wird vielleicht vielen Männern, aber vielleicht auch vielen Frauen auch so gehen, ich habe eine Sehnsucht und ein Bedürfnis nach Anerkennung, aber auch nach Bedeutung. Hat mein Leben einen Sinn? Und dann sind so menschliche Gedanken, kleine Dienste oder große Dienste, unwichtige oder wichtige Dienste. Und dabei ist doch kein Dienst mehr wert als ein anderer. Will ich denn Menschen beeindrucken? Oder will ich Gott beeindrucken? Das klingt dann eigentlich gleich so lächerlich, dass es dann schon wieder gut ist. Weil wenn ich mir das sage, will ich eigentlich Gott beeindrucken, dann muss ich in den Spiegel gucken und dann, ja, gut, dann müsste ich eigentlich anfangen zu weinen und nicht. Aber es geht darum, will ich Gott gefallen? Das ist ja dann die richtige Frage. Und dann wieder, höre ich eigentlich Gott zu? Ist bei mir die Bereitschaft da zu sagen, wenn ich jetzt etwas lese, ist die Bereitschaft da, ja, dein Wille, Herr, nicht mein Wille. Ich muss das jetzt tun, ich soll das jetzt tun, ich will das aber nicht, aber Herr, weil es dein Wille ist, bin ich bereit. Und das ist allein in unserer westlichen Welt so unheimlich schwer, weil es eben dieser Individualismus ist und mein. Und das ist in der asiatischen Welt zum Beispiel ganz anders, wo das Selbstverständnis eigentlich ist, ich bin Teil des Ganzen. Und hier, ich bin ich und die Welt dreht sich um mich, übertrieben. Okay, aber ja, und deswegen ist das Wort und dieses Prinzip der Unterordnung für uns hier auch so schwer. Also nur wenn. Das ist in der östlichen Welt schon, ist gerade so im asiatischen Bereich ganz anders. Und zuzuhören, wenn ich in Gottes Wort lese, ist es wichtig, viele Worte, dass wir uns das vor Augen halten, viele Worte, die wir in der Bibel lesen, die müssen wir richtig verstehen, weil wir in der Welt werden die Worte anders gebraucht und anders definiert. Und das müssen wir lernen. Wenn wir über die biblische Hoffnung lesen, dann ist das eine feste und zuversichtliche Erwartung. Aber in der Welt ist Hoffen, Hoffen ist, ja, ich hoffe, dass es morgen nicht regnet. Das ist so ein Wunsch. Das ist anders. Die biblische Hoffnung ist etwas anders. Oder, klar, der Glaube, brauchen wir jetzt gar nicht so, aber Glaube oder Liebe. Ich liebe meine Frau, aber ich liebe auch Schokolade. Geht eigentlich, also da, es gibt so viele Worte und oder das Wort Demut. Also allein das sind, da können wir uns, das müssen wir wissen, ausgelegt von der Welt bedeuten die Worte dies, aber ausgelegt, wie Gott es meint. Und so müssen wir auf Gott hören. Also das ging mir alles durch den Kopf, dieses Zuhören. Und kommen wir jetzt zu einer kleinen Geschichte als Überleitung zum zweiten Punkt. Denken wir an ein junges Ehepaar. Die Frau wird schwanger und erwartet ihr erstes Kind. Welch eine Freude! Was wird sie nun tun? Die werdende Mutter wird viele Fragen haben. Was kommt auf mich zu? Muss ich jetzt mehr auf meine Ernährung achten? Ich muss jemanden dazu befragen. Oder etwas später dann, was wird mit der Geburt? Ach, das ist was ganz Natürliches. Wenn es kommt, dann kommt es. Und da brauche ich jetzt keinen Gedanken dran zu verschwenden. Ich glaube, da verschwendet die werdende Mutter schon einige Gedanken dran. Oder dann auch die Kleidung für das Baby oder einen Kinderwagen. Oder. Und wie ist das mit dem werdenden Vater? Was kommt auf mich zu? Ist der Wickeltisch fertig und die Wärmelampe? Die Frau zur Entbindung begleiten, sie zu unterstützen, sich zu kümmern in den ersten Tagen, einkaufen, waschen, putzen. Oder dann auch, welche Verantwortung habe ich eigentlich dann? Was kommt dann auf mich zu? Und wenn dann der Tag der Geburt kommt, ist die Frau bereit? Ist der Mann bereit? Ja, ein Fazit ist, die beiden werden sich vorbereiten. Die Geburt eines Kindes und auch auf das, was dann noch kommt. Wenden wir uns nun einem Gleichnis zu, das Jesus erzählt hat. Wir wissen hoffentlich oder vielleicht alle, dass ein Gleichnis eine Geschichte erzählt. Sozusagen aus dem Leben, um etwas Geistliches zu verdeutlichen. Also Punkt Nummer 2, bin ich bereit? Schauen wir uns das Gleichnis der 10 Jungfrauen an in Matthäus 25. Jesus ist in Jerusalem. Er wurde triumphal empfangen und muss sich doch zahlreichen Fragen und Anfeindungen stellen. Seine Jünger sind jedenfalls begeistert und beeindruckt von der Tempelanlage. Und Jesus teilt ihnen dann mit, das wird alles zerstört werden. Matthäus 24, es wird alles zerstört werden. Ein Gericht, es ist ein Gericht, was kommen wird über Israel. Aber nicht allein nur über Jerusalem, sondern auch über alle anderen. Jesus weist darauf hin, wachsam zu sein. Und wenn wir dieses Gleichnis lesen, dann ist das für unsere Bräuche erstmal nicht so ganz nachvollziehbar. Wir haben unsere eigenen Bräuche, was Hochzeiten und Hochzeitsfeiern angeht. Aber für die Zuhörer damals war das lebensnah. Sie kannten diesen Brauch, den Jesus beschreibt. dass nämlich ein Bräutigam seine Braut abholt. Vielleicht muss er noch über die letzten Geschenke verhandeln und so ist es nicht ganz klar, wann er kommt. Der Bräutigam und die Braut werden dann begeistert empfangen von jungen Frauen, die sie auf dem Weg zur Hochzeitsfeier begleiten und ihnen den Weg leuchten. Jesus beginnt seine Geschichte, nachdem der Bräutigam sich auf den Weg gemacht hat, seine Braut abzuholen. Von den jungen Frauen wird erwartet, dass sie bereit sind und auf seine Rückkehr warten. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei: Siehe, der Bräutigam! Geht hinaus, ihm entgegen! Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten: Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen: Herr, Herr, öffne uns! Er aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und in diesem Zusammenhang, Matthäus 24 und 25, hat Jesus das öfter verdeutlicht durch verschiedene Gleichnisse. Matthäus 24 lesen wir auch: Wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und an einem Tag, an dem ihr es nicht erwartet, wird er kommen. Seid bereit. So wird es sein mit dem Reich der Himmel wie mit 10 Jungfrauen. Die Königsherrschaft Gottes, das Reich der Himmel, wird sein wie mit 10 Jungfrauen. Also Jesus erzählt eine Geschichte und will etwas verdeutlichen. Was will er verdeutlichen? Für wen stehen diese 10 Jungfrauen? Das Reich der Himmel wird sein. Also das weist jetzt schon ein wenig in die Zukunft. Ich denke, dass die 10 Jungfrauen für Nachfolger Jesu stehen. In dem Sinne, dass sie die Einladung zur Hochzeitsfeier angenommen haben. Sie sind Teil der Hochzeitsgesellschaft. Sie glauben, der Bräutigam wird kommen und sie freuen sich auf ihn. Alle Jungfrauen waren bereit und warteten auf die Rückkehr. Die Lampen waren damals wohl eher klein und brannten halt nicht die ganze Nacht, ohne dass man sie nicht hätte auffüllen müssen. Wie ist das mit diesen Nachfolgern? Hatten sie alles dabei? Glaube, Hoffnung, Liebe, gute Taten, Anbetung, Gebete. Was fehlte den einen, was die anderen hatten? Vielleicht kann man das charakterisieren mit einem lebendigen Glauben. Auf der einen Seite ein lebendiger Glaube und ein Kirchgänger. Unter Kirchgänger verstehe ich denke in Deutschland, wir verstehen unter einem, ich meine es jetzt jedenfalls so, ein Kirchgänger ist so ein, Ostern und Weihnachten gehe ich zur Kirche. Das ist gut, aber das spricht nicht, wenn das die einzigen beiden Male im Jahr ist, dann spricht das nicht ganz für einen lebendigen Glauben. Jesus sagt, dass fünf, also in der Geschichte, fünf waren töricht und fünf waren klug. Es gibt zwei Gruppen. Jesus sagt, es gibt zwei Gruppen. Und ein Gleichnis ist eben etwas verdeutlicht, etwas Grundsätzliches. Ich glaube nicht, dass es 50% und 50%, dass das so gemeint ist. Sondern grundsätzlich, es gibt zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die fünf waren vorbereitet und die anderen, sie waren nicht vorbereitet. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit. Wofür steht jetzt das Öl? Auch da gibt es viele Ideen dazu. In der Geschichte war es etwas, das war eigentlich leicht zu bekommen, weil Öl brauchst du für ganz vieles. Das war, an jeder Ecke zu haben, ist vielleicht zu viel gesagt, aber es war etwas ganz Normales. Das kannst du kaufen und ist erhältlich. Was ist der Hauptpunkt Jesu? Der Hauptpunkt ist ja das, was er am Ende selber sagt. Wacht! Ihr wisst nicht den Zeitpunkt. Ich denke, es ergibt Sinn, dass das Besorgen des Öls zeigt die tatsächliche Bereitschaft an. Die Hingabe, den Eifer der klugen Jungfrauen. Und eben auf der anderen Seite den Mangel. Und da wir eben nichts tatsächlich aus eigener Kraft komplett tun können, sondern nur durch Gottes Gnade und durch seine Hilfe, durch den Heiligen Geist, da könnte das Öl stehen für das Werk Gottes in uns, in unserem Leben. Wie Gott in uns wirkt, um uns zu verändern, um uns Jesus ähnlicher zu machen, in sein Bild zu verwandeln. Und warum macht er das auch? Er bereitet uns vor für die Hochzeitsfeier. Er verwandelt uns in das Bildnis seines Sohnes. Römer 8, 29, Galater 4, 19, könnt ihr das auch nachlesen zum Beispiel. Die Klugen also, sie nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Die Klugen waren vorbereitet und sie konnten das Öl auffüllen. Sie waren also nicht nur nach außen bereit, sie hatten also die Lampen dabei. Jeder denkt, Mensch, ist deine Lampe dabei, du erfüllst deine Aufgabe, super. Sondern sie hatten das dabei, dass die Lampe auch funktionsfähig bleibt für den Dienst. Und sie hatten eben die Verbindung zum Nachfüllen. Und was ist unsere Verbindung zum Nachfüllen? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr an mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Aber wenn ihr getrennt von mir seid, dann könnt ihr nichts tun. Und der Bräutigam lässt also auf sich warten, sie schliefen ein. Ist das nicht interessant hier, dass es gar kein Problem scheint? Sie werden da jetzt nicht für gescholten. Was bedeutet Wachsamkeit? Oder was bedeutet, wenn wir lesen, betet unablässig? Ich habe schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, ich bete immer. Ich bete immer. Also von morgens bis ich bete immer. Ist das damit gemeint, betet unablässig? Ich denke, nein. Wir sollen nicht aufhören, immer und immer wieder zu beten, mit unserem Gott zu reden. Gar keine Frage. Und so ist eben auch ein Wachsamsein, ist kein Verbot zu schlafen. Das ist ein grundsätzliches Bereitsein. Das ist eben nicht eine schlaflose Ängstlichkeit und ein ständiges Besorgtsein um die Zukunft, sondern ein grundsätzliches Bereitsein, eben sein Leben zu führen in der Verbindung zu Gott, zum Herrn und zum Heiligen Geist. Und dann entsteht eben um Mitternacht ein Geschrei und der Bräutigam, jetzt kommt er, jetzt könnt ihr eure Aufgabe zu Ende bringen. Und alle stehen auf und alle scheinen bereit zu sein. Und dann gibt es eben das Problem, dass die fünf Törichten merken, jetzt könnte es eng werden. Und dann stellen sie die Frage und die Bitte, gebt uns doch von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Und dann in der Stunde, wo sie bereit sein sollten, sind sie es nicht. Sie wussten, dass diese Stunde kommen würde. Das war ihre Aufgabe. Als die 10 Jungfrauen, die jetzt dann den Bräutigam begleiten sollten, das war ihre Aufgabe. Es geht nicht darum, dass wir formal nach außen hin ein Nachfolger Christi sind. Dass jemand uns hier reingehen sieht und denkt, huch, ach, das sind ja ganz gläubige Menschen. Darum geht es nicht. Und Gott hat keine Enkelkinder, wie Michael öfter zu sagen pflegt. Gott hat keine Enkelkinder. Wir können einen Glauben nicht ererben. Sondern jeder muss selber den Glauben, sich für den Glauben entscheiden. Und das, was die Jungfrauen da dort zu tun hatten, das war auch kein Hobby. Der Glaube ist für uns auch kein Hobby. Paulus ermahnt doch auch, prüft euch, ob ihr im Glauben seid und ersucht euch. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr etwa unbewehrt seid. Und die Klugen, was halten wir denn eigentlich von den Klugen? Die sagen jetzt, nein, wir geben euch nichts ab. Das ist aber unerhört. Wie gemein, wie unchristlich. Bittet und es wird euch gegeben. Und sie bitten und die sagen, nein. Wie kann das sein? Na, sie erklären es ja auch. Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Es hat keinen Sinn, wenn sie das dann abgeben und dann auf dem Weg zur Hochzeitsfeier, da gehen dann alle 10 Lampen aus und dann ist dunkel. Nein, die 5 waren vorbereitet, sie leuchten den Weg. Sie erfüllen ihre Aufgabe. Das war nicht gemein. Das war nicht grausam. Es war vernünftig und richtig. Und so ist es doch auch wir können unseren Glauben oder unsere Begeisterung, wir können andere ermutigen, das ist richtig. Aber kannst du denn deine Erfahrungen, die du mit Christus gemacht hast, kannst du die quasi jemandem anderen geben, sodass es seine Erfahrungen werden? Wir können ermutigen, aber das lässt sich nicht rausschneiden und jemandem anderen geben. Es gibt einfach Dinge, die müssen wir selber erfahren. Und so kann man eben auch die eigene Hingabe zum Herrn oder auch die eigenen schmerzhaften Erfahrungen, die über lange Zeit erworbenen Kenntnisse, die können wir nicht auf jemand anderen transferieren, übertragen. Das geht nicht. Und ich kann eben auch nicht von der geistlichen Reife eines anderen leben. Profitieren, ja. Und dass wir zum Wachstum angeregt werden, ja. Aber wir können uns nicht darauf verlassen. Wie die Juden gesagt haben, Abraham ist unser Stammvater. Was wollten sie eigentlich damit sagen? Also ihm folgen wir nach und alles andere ist... Oder wenn viele Katholiken vielleicht sagen, wir folgen denen, wir vertrauen auf die Heiligen und auf die heilige Mutter Maria. Gott erwartet von uns, Gott erwartet von mir Reife. Gott möchte etwas von mir. Aber auch nach der Gabe, die er jedem Einzelnen gegeben hat. Und das ist nicht bei allen gleich. Und dann geht es ja weiter. Der Bräutigam kam, die bereit waren, gingen mit hinein zur Hochzeit, die Tür wurde verschlossen. Es gibt so einige Verse in der Bibel, wenn ich die lese, die finde ich besonders hart. Und das ist einer der Verse. Die Tür wurde verschlossen. Und dann der nächste Satz dann auch, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Das ist hart. Bin ich bereit zuzuhören? Bin ich bereit, auf Gott zu hören? Oder suche ich auch Ausreden? Also die fünf Törichten, die hätten dann bestimmt gesagt, aber wir waren doch nur ein bisschen unpünktlich. Wir haben doch nur irgendwie, habe ich vergessen oder habe ich nicht mehr geschafft. Sie kümmerten sich nicht um das Wichtigste. Es war ihnen nicht wichtig genug, um sich vorzubereiten. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Denken wir noch einmal kurz zurück an die Geschichte vom Anfang. Das Ehepaar, das ein Kind erwartet. In den rund 9 Monaten der Schwangerschaft, da lebt dieses Paar in einer konstanten, in einer dauerhaften Erwartungshaltung. Natürlich steigt die noch mehr an, je mehr Wochen ins Land gehen. Aber vom Beginn, von dem, wir sind schwanger, wir bekommen ein Kind, ist das eine Erwartungshaltung. Und wenn vielleicht auch nicht jeder Augenblick daran gedacht wird, wann genau wird das Baby kommen? Aber die Ausrichtung des Lebens ändert sich und hat dieses Ereignis fest im Blick. Da wird kein Urlaub gebucht, 3 Wochen auf Mallorca, wenn es um diesen Termin herum geht. Nein, nein, nein. Da kann man gewiss sein, da werden die zu Hause sein. Und das ist fest in den Gedanken und fest in der Vorbereitung. Es muss sich da nicht jeden Tag alles immer darum drehen, aber und so ähnlich So ähnlich ist das mit unserer Vorbereitung. Dass Gott in unserem Leben an erster Stelle steht. Dass wir nicht wissen, wann der Herr wiederkommt und wir wissen nicht, wie viel Zeit uns der Herr noch gibt. Ich weiß nicht, ob ich den morgigen Tag erleben werde oder das Ende der nächsten Woche. Aber zu wissen, ja, mein Leben gehört Gott. Ich möchte bereit sein und ich erwarte das Kommen des Herrn. Und ich möchte mich nicht hinter anderen verstecken. Ich kann mich nicht hinter dem Glauben anderer verstecken. In dem Gleichnis erklärt uns Jesus nicht im Detail, was er unter Wachsamkeit versteht. Aber die Leser des Matthäus-Evangeliums, die wissen, was Jesus anspricht. Dass wir Heuchelei wegtun sollen, beständig und demütig. Dass wir Gott echte Anbetung und Ehrerbietung bringen, ein moralisches Gleichgewicht, unser Inneres reinhalten, dass wir Gottes Warnungen ernst nehmen. Er meint es gut mit uns. Und die Herausforderung, eine geistige und geistliche Wachsamkeit zu entwickeln, eine Aufmerksamkeit. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich dann mehr darüber nachdenke, dann sehe ich auch im Alltag mehr, wie Gott auch da ist und wie er eingreift und wie er Gelegenheiten schafft, wie er Gebete erhört. Das ist so wunderbar. Das ist großartig. Zeigen wir eine Fürsorge für die Nöte und Bedürfnisse anderer. Und letztendlich, dass wir auf Jesus hören und tun, was er sagt. Wenn du noch kein Christ bist, wenn du Christus noch nicht zum Herrn deines Lebens gemacht hast, dann tu das. Bekehr dich zu Gott, kehre um zu ihm. Das ist wunderbar, auf den Herrn zu warten, in dieser Erwartungshaltung, er ist da, wenn ich sterbe, dann darf ich bei Gott sein. Nicht, weil ich nur eine Sache gemacht habe, um das zu verdienen, sondern weil Gott treu ist und weil Jesus für meine Sünden gestorben ist. Er hat für mich bezahlt. Und deswegen möchte ich geistig bereit sein. Und die Frage, wie können wir das am besten umsetzen? Ich denke, dazu werden wir auch in den nächsten Wochen mehr hören. Vielleicht ein paar Gedanken auch in der Predigt-Nachbesprechung. Und auch das ist ein Grund, warum wir zusammenkommen, um uns da Mut zu machen, um zu teilen, um bereit zu sein und wachsam zu sein. Gott sei Lob und Ehre und Dank. In Ewigkeit. Amen.